Ja, Jesus nachfolgen ist das Oberthema unserer Reihe und für heute Abend das Thema ist Einsatz und Leidenschaft für Jesus. Gott möchte, dass wir uns für ihn in dieser Welt einsetzen. Und das finde ich eigentlich sehr interessant, weil normalerweise braucht Gott uns ja nicht. Ich meine, Gott ist nicht auf uns angewiesen. Wir haben eigentlich nichts, was wir Gott geben könnten. Es gibt nichts, was ich irgendwie für Gott eigentlich machen könnte. Und trotzdem hat sich Jesus entschieden, dass wir uns für ihn einsetzen dürfen in dieser Welt. Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Der steht mehrmals in der Bibel und so eine Stelle möchte ich euch mal vorlesen. Über diesen Text möchte ich heute Abend reden. Das ist der Text, wo Jesus seine Jüngern einen Auftrag gibt. Matthäus 9 und ich lese ab Vers 35. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos und erschöpft, wie Schafe ohne Hirten. Dann sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bitte deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Jesus rief die 12 Jünger zusammen und gab ihnen Vollmacht, die bösen Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Soweit der Text. Jesus ging damals durchs Land in seiner Zeit, in der er gewirkt hat, diese 3 Jahre in Israel. Da ist Jesus durch das ganze Land gelaufen. Er hat die Menschen gelehrt aus dem Wort Gottes. Er hat gepredigt. Er hat Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben. Und deswegen haben die Menschen Jesus die Bude eingerannt. Die Leute waren verrückt danach, Jesus zu sehen. Und das muss man sich mal vorstellen. Ja, es gab so viele Krankheiten, die man damals nicht heilen konnte. Und die Menschen hatten die Möglichkeit, einfach zu Jesus hinzugehen. Der hat die Leute gesund gemacht. Und einmal, als Jesus wieder unterwegs war, da drängten sich Hunderte, vielleicht sogar 1000 Menschen um ihn herum, um ihn zu sehen. Und dann sieht Jesus diese Menschen und er hat ein tiefes Mitgefühl. Er sieht diese ausgehungerte Herde, er sieht das Leiden dieser Menschen. Was genau sieht Jesus da eigentlich? Ich denke, er hat ausgemergelte Menschen gesehen, die nur noch Haut und Knochen waren, die den ganzen Tag geschuftet haben, von morgens bis abends und am Ende des Tages blieb oft nur wenig übrig für ein karges Mahl. Er hat die vielen Kranken gesehen, die keine medizinische Versorgung hatten, Menschen, die unter Schmerzen gelitten haben. Er hat die Behinderten und Verkrüppelten gesehen, die an den Wegesrändern saßen und gebettelt haben, weil man sie aus den Familien ausgestoßen haben, weil sie eine Belastung waren, die man nicht tragen konnte, einfach weil die Menschen arm waren. Er hat Waisenkinder gesehen. Ich hoffe, das liegt nicht an mir. Er hat Waisenkinder gesehen, die ohne Eltern aufwuchsen, mit ihren Hungerbäuchen, völlig verdreckte Klamotten. Und das hat Jesus tief bewegt. Aber er hat nun nicht nur diese körperliche Not gesehen, er hat auch die seelische Not gesehen. Er hat gesehen, dass es Frauen gab, die unter gewalttätigen Männern gelitten haben. Er hat gesehen, wie Menschen darunter litten, dass sie von anderen ausgebeutet wurden, Sklavendienste verfrachtet wurden. Er hat Menschen gesehen, die von anderen missbraucht waren. Er hat Menschen gesehen, die einsam waren, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden, weil sie eben nun mal nicht ins Schema passten. Und er hat, glaube ich, auch die geistliche Not gesehen der Menschen. Diese innere Leere, die Menschen vielleicht versucht haben, mit materiellen Dingen aufzufüllen, aber eine Leere, die einfach nie wegging. Er hat die Hoffnungslosigkeit gesehen, diese lähmende Angst vor dem Tod, die Menschen angetrieben hat oder sie eben einfach gelähmt hat. Jesus hat diese ganze Not der Menschen, er hat das gesehen und es hat ihn tief bewegt. Und ich frage mich manchmal, geht es uns Menschen heute, auch in unserer westlichen Welt, geht es uns eigentlich so viel besser als den Menschen damals? Wenn wir ehrlich sind, haben wir nicht immer noch genau dieselbe Not wie die Menschen damals auch? Klar, ich meine, wir haben die moderne Medizin, wir können Krankheiten heilen, an der damals Menschen gestorben sind, keine Frage. Aber auch heute noch gibt es viele Menschen, die an Krankheiten sterben, an Krebs. Viele Menschen leiden an Krankheiten wie MS oder an Rheuma und leben mit wahnsinnigen Schmerzen und man kann nichts dagegen machen. Wie viele Menschen leiden auch heute unter Schmerzen und Krankheiten, wo die Medizin nichts machen kann? Wie viel seelische Not gibt es in unserer Gesellschaft? Wie viele Kinder wachsen in zerrütteten Familien auf, in Familien, wo Ehen auseinandergegangen sind, die sich nach Liebe und Aufmerksamkeit der Eltern gesehnt haben und es nie bekommen haben? Wie viele Menschen leiden unserer Gesellschaft unter Mobbing, weil sie ständig fertig gemacht werden, sei es in der Schule oder am Arbeitsplatz? Wie viele Menschen leiden an Einsamkeit, besonders in der älteren Generation, weil sich niemand mehr um sie kümmert, niemand ihnen zuhört, sie niemanden zum Reden haben? Und Jesus sieht auch die geistliche Not, die in uns Menschen drinne steckt, diese innere Leere, die wir vielleicht mit Sex oder mit Drogen und Alkoholkonsum versuchen zu füllen oder auch mit materiellen Dingen, mit Karriere, aber wo wir doch immer wieder merken, diese innere Leere bleibt, die können wir nicht füllen. Die Angst vor dem Tod, die so viele Menschen lähmt, ein Gedanke, den viele Menschen gar nicht zulassen wollen, weil es ihnen so viel Angst bereitet, bloß nicht über den Tod nachzudenken, die selbst im Alter immer noch so leben, als wäre das Leben auf dieser Erde ewig. Die Not ist immer noch gleich. Und es ist die Frage, wie reagiert Jesus auf diese Not der Menschen? Was macht Jesus jetzt? Nun könnte man natürlich sagen, naja, es ist naheliegend, dass er eine Revolution ausruft. In der damaligen Zeit waren die Menschen vom Römischen Reich unterdrückt. Die Römer haben das Volk ausgebeutet, wirtschaftlich ausgedrückt. Das Letzte, was die arme Bevölkerung hatte, auch noch ihnen weggenommen. Die hätte aus dem Land jagen können. Und der jüdische König Herodes, der war auch nicht viel besser. Das war eine Marionette und dem ging es auch nur darum, dass er ein gutes Leben hatte und hat auch nur letztendlich auf Kosten der Menschen gelebt. Hat geschaut, dass er seine Steuern eintreibt. Mehr war das nicht, um das Wohl der Menschen hat er sich auch nicht gekümmert. Und in unserer Gesellschaft heutzutage ist es genauso. Da werden die Stimmen ja auch immer unzufriedener gegenüber der Politik. Und manche sagen, das ganze System passt nicht mehr. Andere schimpfen auf die Politiker, auf die Konzepte und. Aber genau das ist ja gar nicht das Problem. Sondern das Problem für unsere menschliche Not liegt ja ganz woanders. Das Problem für unsere menschliche Not lässt sich mit einem Wort beschreiben. Das ist Sünde. Sünde ist eine zerstörerische Macht, der wir Menschen in dieser Welt ausgesetzt sind. Sie ist sogar Teil von uns. Diese Sünde, die Bibel sagt, dass Sünde uns von Gott trennt. Und solange wir von Gott, von unserem Schöpfer getrennt sind, werden wir auf dieser Welt kein erfülltes Leben finden. Wir werden auch keinen Frieden finden, sondern diese Erfüllung und den Frieden finden wir nur in einer Beziehung mit Gott. Und Sünde hält uns in einer Trennung zu Gott. Sünde wirkt sich auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen aus. Die Tatsache, dass wir verstritten sind in Familien, dass Ehen auseinanderbrechen, das hat etwas mit Sünde zu tun. Ich meine, überleg doch mal, was brauchen wir für eine gute Beziehung? Um mit einem Menschen eine gute, tiefe Beziehung zu leben. Wir brauchen Liebe, wir brauchen Vertrauen, wir brauchen Ehrlichkeit, wir brauchen Treue und wir brauchen auch ein bisschen Selbstaufopferung. Und Sünde ist genau das Gegenteil. Sünde ist nicht Selbstaufopferung, sondern Sünde ist blanker Egoismus. Sünde ist Lüge. Sünde ist Untreue. Sünde ist Misstrauen. Sünde ist Eifersucht und Hass. Und das steckt alles in uns drin. Und da, wo Menschen gegeneinander sündigen, wo Menschen dieses bösartige oder dieses schlechte Verhalten gegeneinander ausüben, da schaukelt sich das hoch, da bauscht sich das auf und dann brechen Beziehungen auseinander. Sünde macht Beziehungen kaputt. Das ist das große Problem, warum wir in unseren Beziehungen mit Menschen nicht glücklich werden. Warum wir es nicht schaffen, in harmonischen Beziehungen zu leben, gute Ehen zu leben. Warum Nationen aufeinander losgehen und sich bekämpfen und bekriegen. Das ist Sünde. Das ist das große Problem in unserer Welt. Diese ganze Welt, die sich von Gott losgesagt hat, ist ein Ort, in dem der Tod regiert, in dem Krankheit regiert. Das ist der Grund, warum wir Menschen leiden. Und wir Menschen haben aus eigener Kraft dieser Macht der Sünde nichts entgegenzusetzen. Und die gute Nachricht ist ja gerade, dass Gott in Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, um diese Macht der Sünde zu brechen. Und das hat Jesus gemacht, indem er stellvertretend für jeden Einzelnen von uns, für unsere Schuld an einem Holzkreuz gestorben ist, dass er sich hat hinrichten lassen und dass er stellvertretend für uns die Strafe, die wir von Gott verdienen, auf sich genommen hat. Und durch den Glauben an Jesus Christus kann ein Mensch die befreiende Kraft der Vergebung Gottes erleben. Und das verändert alles. Denn diese Erfahrung der Vergebung Gottes, die setzt etwas in uns frei. Die verändert uns als Mensch. Die bricht die Macht der Sünde. Sie verändert uns in der Art und Weise, wie wir mit Menschen Beziehung leben können. Und wenn wir diese Vergebung erfahren, dann wird auch unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Und dann finden wir Frieden. Und dann finden wir eine Fülle in dieser Welt, in diesem Leben. Und darum, und so platt es auch klingen mag, ist Jesus die Antwort und auch die einzige Antwort auf das Problem unserer Menschheit. Er ist die Antwort auf unsere Not in unserer Welt. Und darum sagt Jesus nämlich, bete zum Vater, dass er Arbeiter in die Ernte schickt. Das heißt, Jesus reagiert darauf, indem er sagt, ich schicke Menschen in dieser Welt, die sich der Macht der Sünde entgegenstellen. Und es ist entscheidend, dass Jesus Menschen losschickt. Warum? Weil Jesus Menschen mit Vollmacht ausrüstet. Das haben wir gerade in diesem Vers auch gelesen. Matthäus 10, Vers 1. Jesus gab ihnen Vollmacht, heißt es in der Bibel. Er gab den Jüngern Vollmacht. Was zu tun? Das Evangelium zu verkünden, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Und das ist ganz entscheidend. Es geht Jesus nicht darum, dass wir als Christen losziehen und aus Mitgefühl anderen Menschen gegenüber etwas Gutes zu tun. Das ist okay, aber das geht am Ziel vorbei. Das ist nicht der Auftrag. Als Christen sind wir nicht aufgerufen, einfach nur Gutes zu tun. Hilfsorganisationen zu gründen, um der Not der Welt zu begegnen, das reicht nicht. Das können säkulare Hilfsorganisationen auch, die machen das auch. Es ist gut, dass es das gibt, gar keine Frage, will ich auch nicht schlecht reden. Aber das ist nicht der Auftrag, weil es zu kurz greift, weil es das Problem des Menschen nicht lösen kann. Sondern die Macht der Sünde kann nur einer brechen und das ist Jesus. Und darum schickt Jesus Menschen raus, die er bevollmächtigt, seinen Namen zu bezeugen. Und in seinem Namen Menschen zu heilen, okkulte Bindungen zu brechen, um Menschen deutlich zu machen, hier gibt es eine Kraft, die sich der Macht der Sünde entgegensetzen kann. Und das ist die Kraft Gottes. Und dazu rüstet Jesus seine Jünger aus. Und deshalb möchte Jesus, dass wir gehen. Er schickt uns als seine Jünger in diese Welt, in dieses ganze Not, in diese Elend, schickt er uns hinein, damit wir den Namen Jesus darin bezeugen, damit Menschen frei werden können von der Macht der Sünde und Gott selber begegnen können, Gott erfahren können. Und wie sieht das aus, wenn Gott Menschen losschickt? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Für den einen kann es bedeuten, dass Gott ihn aussendet, vielleicht in ein anderes Land zu gehen, zu einer anderen Volksgruppe. Man nennt das ja heute Missionar, das ist das lateinische Wort für Gesandt. Im Griechischen sagt man Apostolos, daher kommt das Wort Apostel, das benutzen wir heute nicht mehr so, aber das ist das Wort Missionar. Treso hat mich ja gerade auch so vorgestellt, ich bin auch Missionar, ich habe mehrere Jahre im Südsudan gelebt und momentan, wenn Corona hoffentlich bald wieder vorbei ist, dann mache ich auch wieder Reisen in andere Länder, in die Demokratische Republik Kongo, im Südsudan, Sudan, Äthiopien, Malawi, wo es viele Volksgruppen gibt, die den Namen Jesus eben noch nicht gehört haben. Wo genau diese Not, die Jesus damals gesehen hat, genauso vorherrscht wie damals auch. Und manchmal ist es so, dass Jesus dazu Menschen beruft. Und so war das auch bei mir. Ich bin in Ostfriesland aufgewachsen. Ich war der älteste Sohn. von zwei Brüdern und wir hatten einen landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause und ich wollte eigentlich immer Landwirt werden. Das war für mich schon von immer klar. Als 12-, 13-Jähriger wusste ich schon, ich werde Bauer, ich werde den Hof von meinem Vater übernehmen. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dann habe ich mich bekehrt mit 17, bin auf einer Zeltevangelisation zum Glauben gekommen und zwei Jahre später beim Gebetsspaziergang quer übers Feld, da hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, Henrik, ich möchte, dass du den Hof aufgibst und dass du mir dienst. Er hat mir nicht gesagt, wie genau das aussehen sollte, aber von dem Zeitpunkt an war mir klar, Gott hat etwas anderes mit meinem Leben vor. Und ich erinnere mich noch ganz genau, das hat mir eigentlich sehr viel Angst gemacht, weil ich habe mir damals gesagt, hey, wie soll das werden, Gott zu dienen? Ich meine, ich habe einen landwirtschaftlichen Hof, ich habe eine gewisse Lebensabsicherung, ich verdiene mein Geld und wenn ich jetzt Missionar wäre, dann lebe ich von Spenden, dann muss ich Leute betteln, dann bin ich abhängig von anderen Menschen. Was ist, wenn das Geld nicht ausreicht? Was passiert denn dann? Da habe ich mir viele Fragen gestellt, hatte viele Sorgen und Ängste, gerade um dieses Thema Geld und Gott hat mir damals ganz klar gezeigt, dass er mich versorgt. Und ich erlebe das ganz oft, wenn Gott Menschen beruft, dass Ängste da sind. Ich weiß nicht, vielleicht merkst du in deinem Leben auch, dass Gott etwas anderes mit deinem Leben vorhat, als das, was du dir vielleicht bisher erträumt hast oder geplant hast. Und wenn das so ist, dann mache ich dir Mut, dann geh. Mach dir um deine Finanzen keine Sorgen. Gott wird sich darum kümmern. Vielleicht bist du eine junge Frau und denkst dir, naja, Gott hat mich in die arabische Welt gerufen, aber ich bin ja eine Frau, da hat eine Frau kein Standing. Kann ich da hingehen? Klar. Wenn Gott dich beruft, dann geh, dann wird Gott dir auch in dieser Gesellschaft Gehör verschaffen. Vielleicht denkst du dir, na, ich möchte auch gerne die Mission, aber ich bin nicht verheiratet und was, wenn ich jetzt in die Mission gehe und ich finde keinen Ehepartner? Glaub mir, Gott kann dir jederzeit einen Menschen an die Seite stellen. Und wenn das nicht tut, dann wirst du auch als Single ein erfülltes Leben haben können. Vertraust du darauf? Vielleicht hast du Ängste und sagst dir, na, wenn ich nach Afrika gehe, gibt es Schlangen, da gibt es Malaria. Glaubst du nicht, dass Gott seine Menschen bewahren kann? Schau ins Alte Testament. Gott hat einen Daniel in der Löwengrube bewahrt, hat den Löwen den Mund zugehalten. Er hat einen Paulus, der von einer Schlange gebissen wurde, bewahrt. Ihm ist nichts passiert. Gott passt auf seine Boten auf. Wenn Gott dich beruft, dann geh. Lass deine Zweifel, lass deine Ängste zurück. Gott wird sich um dich kümmern, der sorgt sich um dich. Für andere heißt das vielleicht nicht unbedingt, dass sie in ein anderes Land gehen müssen. Die bleiben vielleicht hier in ihrem eigenen Land. Aber da kann es manchmal sein, dass Gott dich vielleicht zu einer bestimmten Gruppe an Menschen schickt. Den einen schickt er vielleicht ins Altersheim, wo alte Menschen sind. Dass man sich einfach Zeit nimmt, ihnen zuzuhören, mit ihnen zu reden und ihnen dabei aber den Namen von Jesus zu bezeugen. Einen anderen schickt er vielleicht zu den internationalen Studenten, die hier in der Stadt sind. Einfach, dass man ihnen ein Freund ist, ihnen hilft, Sprache zu lernen und ihnen dabei den Namen von Jesus bezeugt. Einen anderen schickt er vielleicht in die Politik, um da den Namen von Jesus zu bezeugen. Und einen anderen schickt er vielleicht unter die Türken, die in Deutschland leben, um diesen Menschen den Namen von Jesus zu bezeugen. Und wieder andere haben vielleicht kein besonderes Herz für eine bestimmte Menschengruppe, aber die hat Gott dann genau dahingestellt, wo sie gerade heute sind. Und sie sollen den Namen von Jesus da bezeugen, wo sie gerade tätig sind, sei es an der Uni, sei es in der Firma, sei es in der Nachbarschaft. Jesus hat jedem Einzelnen diesen Auftrag gegeben. Der sieht für jeden etwas anders aus. Wo und wie, das hängt von unserer Begabung vielleicht ab. Aber es geht immer darum, dass wir den Namen von Jesus bezeugen, dass wir für Kranke beten, dass wir Menschen von okkulten Bindungen freisetzen, wenn sich die Möglichkeiten dazu ergeben. Weil Jesus die Antwort auf die Not der Menschen ist. Er alleine, eine andere gibt es nicht. Jetzt kann man natürlich so ein bisschen denken, wenn wir so ins christliche Jargon reinschauen, wir reden ja oft von Missionieren, wir missionieren Menschen, Mission oder es geht darum, Menschen zu bekehren. Das sind natürlich Begriffe, die in unserer heutigen Gesellschaft sehr negativ aufstoßen. Ja, wenn es darum geht, wir wollen jemanden missionieren, dann gehen gleich die Scheuklappen hoch, so nach dem Motto, ja, du bist intolerant, du tolerierst nicht die Weltanschauung der anderen, dann bist du schon gleich fundamentalistisch, du greifst in die Privatsphäre von anderen Menschen ein, du willst Leute manipulieren, du setzt Menschen unter Druck. Also diese beiden Begriffe sind ja unheimlich negativ besetzt in unserer Gesellschaft. Und ich erlebe das oft bei Christen genauso, dass es viel Unbehagen, diese Worte hervorrufen, viele Ängste, Zweifel damit verbunden sind. Und wenn ich manchmal so ein bisschen die fromme Landschaft hineinschaue, dann merke ich, wie wir oft aus Angst dann auch anfangen, uns da zu verbiegen, auch die Botschaft zu verbiegen. Ich erlebe es ganz oft, wenn gepredigt wird, dass wir Wörter wie Sünde vermeiden, weil wir ja niemandem sagen wollen, dass er schlecht ist. Wir reden nicht mehr über das Gericht Gottes, weil wir Angst haben, Menschen zu erschrecken. Wir reden auch nicht mehr über Hölle oder über die ewige Verdammnis, weil wir nicht den Eindruck erwecken wollen, dass wir Menschen Angst machen oder sie unter Druck setzen. Und dann reden wir einfach nur noch von der Liebe Gottes. Das ist ja irgendwo auch nicht falsch, aber die Liebe Gottes ist nur ein kleiner Teil des gesamten Evangeliums. Wir verwässern die Botschaft von Jesus Christus und damit hat sie keine Kraft mehr. Jesus hat von vornherein zu seinen Jüngern gesagt, dass dieser Auftrag nicht leicht ist. In Matthäus 10, Vers 26, da sagt Jesus, da formuliert er diesen Auftrag noch mal ein bisschen aus und dann sagt er, siehe, ich sende euch wie Schafe unter Wölfe. Das ist wirklich ein total krasses Bild. Ich meine, das ist jetzt nicht gerade motivierend, ja? Ich meine, das könnt ihr euch alle vorstellen, wie sich ein Schaf unter Wölfen fühlt. Ziemlich unwohl, würde ich sagen. In den letzten Jahren kommen ja nun immer mehr Wölfe hier in Deutschland und immer wieder liest man Zeitungsberichte, wo dann Wölfe nachts bei irgendwelchen Schafzüchtern in die Herden einfallen und dann werden da 20 Tiere gerissen. Die Wölfe kommen dann richtig in so einen Blutrausch und dann gibt es jede Menge tote Tiere und gerissene Tiere und immer einen Riesenschaden. Da merkt man wieder, was für eine zerstörerische Kraft da eigentlich hintersteckt. Und Jesus sagt, wenn ihr diesen Auftrag ausführt, wenn ihr rausgeht, um Menschen aus dieser Macht der Sünde zu befreien, sie mit Gott in Verbindung zu bringen, wenn ihr den Namen von Jesus bezeugt, dann müsst ihr damit rechnen, dass Menschen euch auch anfeinden, dass es Schwierigkeiten gibt. Das gehört einfach dazu, denn Sünde macht nicht einfach nur das Leben von Menschen kaputt, sondern die Bibel beschreibt Sünde unter anderem auch mit Feindschaft oder Rebellion gegen Gott. Und das zeigt sich gerade da, wo sich dieser Hass, diese Rebellion, diese Feindschaft gegen Gott dann eben auch gegenüber Christen auswirkt, wo sie dann eben verfolgt werden, getötet werden oder in anderer Form angefeindet werden. Wenn ein Schaf unter Wölfe kommt, dann hat es dem Wolf nichts entgegenzusetzen. Es ist ihm eigentlich völlig hilflos ausgeliefert. Und ich habe das auch in meinen Jahren immer wieder erlebt, auch in den Ländern, in afrikanischen Ländern, auch im Südsudan, dass man, wenn man zu Menschen geht, das Evangelium nicht gehört hat und ihnen das Evangelium bezeugen will, dass man immer wieder in Situationen hineinkommt, wo man auf einmal keine Kontrolle mehr über sein Leben hat, wo man plötzlich irgendwelchen Mächten ausgeliefert ist, wo man vielleicht nicht mal mehr weiß, ob man heile aus dieser ganzen Sache herauskommt. Als ich damals im Südsudan war, war ich 12 Tage im Militärgefängnis, weil man mich verdächtigt hat, mit Rebellen zusammenzuarbeiten. Ich habe es 2-mal erlebt, dass in der Stadt, in der ich gelebt habe, dass es Krieg gab, mehrere Tage Auseinandersetzungen mit schweren Geschützen. Ich selber bin erkrankt an Malaria und auch anderen Krankheiten, die wirklich lebensgefährlich waren, wo ich manchmal in welchen Hütten gelegen habe, wo ich mich so schlapp gefühlt habe, wo ich mir nicht mehr sicher war, ob ich wieder jemals lebend nach Hause komme. Ich weiß, wie ein Schaf sich fühlt unter Wölfen. Ich weiß, wie es ist, wenn wir diesen Auftrag ausführen, dass wir manchmal an unsere Grenzen kommen, dass es manchmal weit über unsere Fähigkeiten und über unsere Kraft hinausgeht. Aber was ich immer wieder in diesen Situationen erlebt habe, ist, dass Jesus an meiner Seite war. Und genau das ist das, was uns immer wieder Mut geben soll, was uns immer wieder die Kraft gibt, diesen Auftrag immer wieder neu auszuführen, trotz der Rückschläge, trotz der Schwierigkeiten. Jesus ist an unserer Seite. Und er hat dich mit Vollmacht und Autorität ausgerüstet, damit du Menschen helfen kannst, aus dieser Macht der Sünde herauszubrechen, aus der Gottesferne, aus der Dunkelheit, hinein ins Licht, hin zur Liebe Gottes, hin zur befreienden Erfahrung der Vergebung Gottes, hin zu Jesus. In Jesus alleine ist das Heil. Er ist die Antwort auf die Not dieser Welt. Und er schickt dich los, seinen Namen zu bezeugen. Wir werden gleich im Lobpreis noch eine Gebetszeit haben. Es gibt die Möglichkeit, dass ihr für euch beten lassen könnt. Es wird hier drüben an der linken Seite von euch aus rechts stattfinden. Und ich möchte dich einfach nochmal herausfordern, wenn du vielleicht gemerkt hast in der letzten Zeit, Gott hat etwas anders mit deinem Leben vor und er ruft dich, ihm nachzufolgen. Und es gibt vielleicht noch Ängste oder Zweifel, die du hast, dann lade ich dich ein, geh zu einem unserer Mitarbeiter, sprech mit ihm und er kann für dich beten und hat vielleicht noch ein ermutigendes Wort für dich. Vielleicht bist du auch heute zum ersten Mal oder zum zweiten, dritten Mal in so einem Gottesdienst und hast das erste Mal von Sünde und das von Jesus gehört und merkst vielleicht, dass dich das angesprochen hat und dass du vielleicht irgendwie da mehr möchtest. Dann lade ich dich auch ein. Geh zu einem von seinen Mitarbeitern und er kann dir sagen, welchen nächsten Schritt du auf Gott, auf Jesus zugehen kannst und er wird mit dir beten. Aber ihr dürft natürlich auch für andere Anliegen kommen, wenn ihr selber krank seid, andere Probleme habt. Wir beten gerne für euch. Gott segne euch. Amen.